Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, bevor ich also unseren Predigttext lese, das steht in 4. Mose Kapitel 14, die Verse 5 bis 10a, möchte ich nochmal einen kurzen Rückblick auf die letzten zwei Predigten, die ich gehalten habe, geben, weil das ein Anschluss ist und vielleicht hat nicht jeder unbedingt alles mitbekommen oder jede Predigt gehört. Deswegen so ganz kurz, ich versuche mich kurz zu fassen in ein paar Sätzen, so habe ich es mir zumindest vorgenommen. Also ich halte mich ganz strikt an meine Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe. Also das Volk Israel, wir gehen also so 3.500 Jahre zurück, das Volk Israel war in Gefangenschaft in Ägypten und hat zu Gott geschrien und Gott hat gesagt, ja okay, das ist nicht richtig, ich werde das Volk rausführen. Und so kommt es aus Ägypten raus, aus der Sklaverei, wo sie als Sklaven gelebt haben, da konnten sie raus. Durch Mose, den bekanntesten und vielleicht den größten Mann des Alten Testamentes überhaupt, der sie rausgeführt hat. Dieses Volk, als sie rausgezogen sind, haben viele Wunder erlebt. Das ist ganz wichtig, als Hintergrund zu haben. Sie haben viele Wunder erlebt. Sie haben Gottes Führung erlebt. Gott hat ihnen gezeigt, wo sie lang gehen sollen. Sie haben das Gesetz Gottes bekommen. Auch das ist wichtig. Gute Gebote zum Leben. Gebote zum Leben, wie man, ja, sie haben die ganze Zeit unter ägyptischer Herrschaft, unter ägyptischen Gesetzen gelebt. Ja, wie lebt man denn jetzt eigentlich als Volk Gottes? Also wurde das Gesetz gegeben. Das bekannteste davon sind die 10 Gebote. Auch ganz, ganz wichtig. Also am Sinai bekommen sie die 10 Gebote. Und als sie an die Grenze, dann gehen sie weiter, das ist ja unten so, am Sinai, ihr könnt euch das so vorstellen, im Kopf habt ihr bestimmt alle diese Karte vom Nahen Osten, so, dann ist der Sinai, da gehen sie unten lang und gehen strack nach oben, Richtung gelobtes Land, was wir heute das Land Israel nennen. Damals hieß es wahrscheinlich das Land Kanaan, weil da die Kanaaniter gewohnt haben. Später hat man das dann mal Palästina genannt, weil da die Philister gewohnt haben. Ja, also sie stehen jetzt an der Grenze des Landes, was Gott ihnen versprochen hat, das eigentlich ihnen gehört. Und da bleiben sie stehen. Bleiben stehen und sagen sich, wir senden jetzt 12 von jedem Stamm unseres Volkes einen Mann raus, einen Oberst, einen erfahrenen Menschen suchen wir uns raus und die schicken wir erstmal als Vorboten, als Kundschafter, als Auskundschafter mal vor. Und die sollten schauen, wie ist das Land, wie ist es beschaffen und wie sind die Leute dort. Das war der Auftrag, den sie hatten. Sie kommen zurück und sie berichten davon. 2 von ihnen berichten sehr, sehr positiv. Und 10, alles waren 12 Stämme, berichten sehr negativ und übertreiben das Negative. Sie sehen viele Probleme, sie übertreiben, verbreiten, heute würde man sagen, Fake News. Ja, das Volk hört die 12 sich an und sie hören natürlich only Bad News are Good News, ne? Wir hören nur auf die schlechten Nachrichten, klar. Alles, was schlecht ist, da spitzen wir die Ohren und was gut ist, da ist mal wieder ein Kind geboren, ja, schön, oder da ist ein Zoo neu aufgemacht, ja, ist okay. Aber da ist wieder irgendwie irgendwas passiert, da ist wieder ein Unfall passiert, oh, was? So ist das damals auch schon gewesen. Also nur die schlechten Nachrichten, die hat man dann gehört und so wurden auf diese 10 Leute ganz besonders gehört. Und das hat ihnen Angst gemacht. Die 10 Leute haben gesagt, ja, es ist ein gutes Land, aber, dieses schreckliche Wort aber, es ist ein gutes Land, Gott hat gesagt, es ist wunderbar, aber, da sind dicke, große Städte. Von Jericho weiß man, die haben 7 Meter dicke Mauern gehabt. Alles, da kommen wir nicht gegen an. Und da sind Menschen so groß wie Riesen. Und alle Menschen, alle Männer sind so groß wie Riesen. Und alle so 3 Meter, 4 Meter große Menschen. Völlig übertrieben. So bekommt das Volk dann natürlich Angst. Und sie fangen an, die ganze Nacht zu weinen, die ganze Nacht zu schreien. Die Angst vor dem, was bevorsteht, lähmt ihre Gedanken. Die Angst, was bevorsteht, lähmt ihren Glauben, ihr Vertrauen auf Gott. Es ist immer diese Angst, dieses Schreckensszenario, was wird passieren? Sie zweifeln alles an, sie zweifeln Gottes Weg an, sie zweifeln, dass das richtig und gut war, aus der Sklaverei in Ägypten rausgeführt worden zu sein von Mose. Sie zweifeln das an und wünschen sich tatsächlich, wieder zurückzukehren. Ich weiß nicht, wie es euch da so das letzte Mal so gegangen ist. Sich wünschen, in eine Sklaverei zurückzugehen? Also beim besten Willen, also auch wenn Angst da ist oder wenn Furcht da ist, aber in eine Sklaverei zurück. Und das ist eigentlich nicht das, was Gott für sein Volk, für die Menschen allgemein, würde man mal grundsätzlich sagen, möchte. Sklaverei möchte Gott nicht. Gott möchte, dass der Mensch frei ist, sich frei bewegen kann, frei denken kann, frei leben kann. Gott möchte nicht, dass einer über den anderen herrscht, dass einer den anderen ausbeutet. Das möchte Gott nicht. Gott ist ein guter Gott. Gott hat ein, ich habe es gerade so extra so gesagt, ein Gebot gegeben oder die Gebote gegeben. Es ist ein Lebensgebot. Sie wünschen sich zurück, tatsächlich. Und sie wollen sich einen Hauptmann wählen, einen Mann wählen, der sie zurückführt. Nicht mehr Mose, der sie ja durch das Schilfmeer, das sich gespannt, durch all diese Wunder, die passiert sind, das Manna, was vom Himmel gefallen ist, die Wachteln, die jeden Tag gekommen sind und so viele Dinge, so viele Wunder, die sie erlebt haben. Nee, den Mose wollen wir nicht mehr. Wir denken, es ist besser, wenn wir uns einen aussuchen, der uns jetzt wieder zurückbringt. Zurück nach Ägypten. Soweit waren wir bis das letzte Mal gekommen in unseren Text und mir gedacht, sie sind getrieben von der Angst, sie vergessen die guten Taten Gottes, sie vergessen die uralten Verheißungen an die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, dass ihnen das Land gehört. Und über die Angst kommt der Zwilling der Angst, der Unglaube ins Volk und bestimmt es. Und die Stimmung ist völlig aufgeheizt, gereizt, bis zum äußersten Zeit, dass jetzt einer einschreitet, nämlich Mose, der Führer dieses Volkes. Er muss einschreiten jetzt. Bis jetzt ist er noch nicht aufgetaucht. Er guckt sich alles an, er hört sich alles an. Aber jetzt, in dieser aufgeheizten Situation, da muss er einschreiten. Und da setzt unser Text dann ein. Insgesamt diese Kapitel 13 und Kapitel 14 im vierten Buch Mose, im Buch Numeri, das ist ja dieses große Thema, was ist Glaube und was ist Unglaube? Wie kommt man zum Glauben, wie kommt man zum Unglauben? Wie geht das? Das ist das große Thema und jetzt lese ich uns den Bibeltext für heute. Eigentlich sind es nur ein paar Verse. Heute haben wir noch Abendmahl, deswegen habe ich nur ein paar Verse rausgenommen. Und ich denke mal, dass es auch heute nicht ganz so lange ist bei mir. Gucken wir mal. Also, 4. Mose, Kapitel 14, ab Vers 5 bis Vers 10a. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn, also gegen Gott, und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Hat also alles nicht so viel gebracht. Es sind drei Reaktionen. Die erste Reaktion auf das, was gewesen ist, ich habe das ja jetzt ein bisschen nochmal nacherzählt. Die erste Reaktion ist die Reaktion von Mose und Aaron. Die zweite Reaktion ist die von Josua und Kaleb. Das sind diese zwei Kundschafter, die gesagt haben, das Land ist gut und wir vertrauen darauf, wir vertrauen Gott. Es sind große Menschen, es sind befestigte Städte, es wird schwierig, ja, aber wir glauben der Verheißung Gottes. Wir glauben unserem Gott. Das sind die zwei. Ja, die haben eine Reaktion, die zehn anderen, die kommen gar nicht mehr vor, und die ganze Gemeinde hat eine Reaktion. Dieser letzte Satz, dieser erschütternde Satz. Die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Was danach kommt, es geht ja noch weiter, die Geschichte. Ich habe hier extra hier aufgehört, weil wenn ich sie weiterlesen, also 10a, es gibt 10b, der Vers 10, den habe ich so geteilt. Wenn ich den weiter betrachten wollte, dann müsste ich eigentlich das ganze Kapitel betrachten. Da habe ich gedacht, naja, das mache ich jetzt heute mal nicht. Ich schneide mal hier einfach ab. Und ich denke, ich habe jeweils einen Punkt, über den man auch ganz gut nachdenken kann, bei diesen Reaktionen, diesen drei Reaktionen. Das freie Volk Gottes, gerade aus der Sklaverei kommend, wünscht sich nichts sehnlicher als zurück in die Unfreiheit. Sie wollen einen Anführer wählen. Es ist wieder ein Aufstand gegen Gott. Es ist wieder ein Aufstand gegen das, was Gott dem Volk Gutes tun möchte. Und dann kommt der Auftritt dieses Mannes Gottes, dieses Mose, dieses wahrscheinlich wichtigsten Mannes des Alten Testamentes überhaupt. Und er versucht jetzt nicht zu beschwichtigen. Er versucht nicht, nochmal eine große Rede zu halten. Er versucht auch nicht, die letzten Treuen so um sich zu scharen und irgendwo zu Parteiung machen. Und er braucht auch nicht militärische Stärke mobilisieren. Auch das tut er nicht. Er greift also nicht nach körperlicher Gewalt oder nach Militär, nach Gewalt überhaupt. Er macht das Wichtigste, was ein glaubender Mensch überhaupt tun kann. Er fällt auf die Knie und betet. Mose weiß, wenn der Unglaube zu stark geworden ist, dann ist es eigentlich nicht nötig mehr zu reden, denn dann ist man nicht mehr empfänglich für das Reden, für Argumente, für Verheißungen, für das Wort Gottes. Und so fällt er auf die Knie zusammen mit Aaron auf sein Angesicht und betet. Ich glaube, dass das einen wahren Leiter, ich sage extra nicht Führer, das ist nicht so gut besetztes Wort, könnt ihr auch Führer sagen, aber ein Leiter, ein wahren Leiter zeichnet das eigentlich aus, dass er eben nicht seine Autorität, die er hat, und Mose hatte die Autorität, natürlich. Es hatte ein großes, viele tausend Mann und Frauen, starkes Volk hat er angeführt, er hatte Autorität, natürlich. Sie haben auf ihn gehört, ja, und immer wieder. Und er hat den Kontakt zu Gott gehabt aber darauf baut er nicht. Und ich glaube, ein glaubender Führer, ein glaubender Leiter, auch heute, der braucht nicht seine Autorität und der wird sie auch nicht gebrauchen. Sondern ein Leiter, auch ein gläubiger Leiter heute, der gebraucht das Gebet. Das ist das Eigentliche, was ihn auszeichnet. Von Mose heißt es mal, dass sogar ein Kapitel vorher, in Kapitel 12, im vierten Buch Mose heißt es, dass es keinen Menschen gab, bis dahin, der sanftmütiger war als er, als Mose. Mose war der sanftmütigste Mensch überhaupt damals gewesen. Er war keiner, der draufgehauen hat. Er war keiner, der toll reden konnte. Er war keine charismatische Persönlichkeit. Er war nicht einer, der seine Autorität ausgespielt hat, der andere überzeugt hat mit Worten. Oder der vielleicht auch überzeugt hat durch Manipulation oder wie man es auch immer nennen möchte. Er hat überzeugt durch seine Art, durch seine Sanftmut, durch sein Gebet, durch seine Beziehung zu Gott, die er gehabt hat. So hat er das Volk geführt. Und dann gibt es einen, von dem es heißt, einen zweiten Propheten, im fünften Buch Mose steht das, einen zweiten Propheten will ich senden, wie Mose. Und das ist unser Herr Jesus mit gemeint, der später kommen wird. Das ist eine Prophezeiung. Ich glaube, 5. Mose 18 steht das. Und er ist genauso ein Leiter und auch er ist sanftmütig bis zum Ende. Er übertrifft Mose noch mehr. Bis dahin, dass er am Kreuz stirbt und so sanftmütig ist und nicht seine Autorität als Sohn Gottes, könnte er ja sagen, als Gottes Sohn, als Teil der Gottheit selber, könnte er ja die Engel holen und sagen, jetzt aber mal reingeschlagen. Nein. Er gebraucht nicht seine Autorität, sondern er gebraucht seine Sanftmut. Und er sagt, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er stirbt. Er lässt es lieber über sich ergehen, weil natürlich ist es auch der Weg Gottes, ist es natürlich auch der Heilsweg. Aber es zeigt etwas von dem Wesen unseres Herrn. Und es zeigt etwas von dem Wesen eines geistlichen Leiters, dass er eben nicht Autorität ausspielt, dass er eben ins Gebet geht. Und so macht es Mose und Aaron. Also Aaron, der Bruder von Mose, der Hohepriester, sie fallen beide hin und beten. Alle, die gemeindeleitende Funktionen haben, Ämter oder Dienste ausführen, egal ob das der Pastor ist, ob das die Gemeindereferentin ist, ob das der Ältestenkreis ist, ob das Leiter von irgendwelchen Hauskreisen, Teenkreis, was auch immer ist, wir alle sollten uns da ein Beispiel dran nehmen, an Mose, an unseren Herrn, ins Gebet zu gehen. Corrie ten Boom hat einmal von der Macht des Gebetes folgendermaßen gesprochen. Du kannst mehr tun als beten, nachdem du gebetet hast. Aber du kannst niemals mehr tun als beten, bevor du gebetet hast. Na, verstanden? Ein bisschen. Du kannst mehr tun als beten, nachdem du gebetet hast. Aber du kannst niemals mehr tun als beten, bevor du gebetet hast. Das ist immer das Erste. Das Gebet muss immer das Erste sein und muss einen eigentlich immer leiten auch. Das war der erste Aspekt. Mose und Aaron fallen nieder und beten. Das ist die erste Reaktion und wir haben davon, ich denke, also ich habe es für mich wenigstens gelernt und das wollte ich euch weitergeben. So möchte ich eigentlich auch sein. Werfen wir einen Blick auf Josua und Kaleb, die zwei. Vers 6 heißt es zuerst einmal, dass sie ihre Kleider zerrissen. So geht's weiter. Sie zerrissen ihre Kleider. Also ein komischer Brauch. Wir kennen das so nicht. Also Christoph, zerreißt du ab und zu mal deine Kleider? Ne? Eigentlich nicht, ne? Das kennen wir nicht so. Also ich habe es auch noch nicht gemacht. Ja, ich zerreiß mir das schon mal, wenn ich durchs Dornendickicht gehe oder so. Dann zerreißt es schon mal. Nein, sie zerreißen es. Warum? Es ist ein Brauch von damals, aus dem Altertum. Man hat das gemacht, um seine Trauer auszudrücken. Auch ein, zwei andere Sachen noch, aber zu 90-95% ist es eigentlich, um Trauer auszudrücken. Ich habe mal so ein paar Stellen rausgesucht, wo Jakob zerreißt, also der Erzvater Jakob aus dem ersten Buch Mose, zerreißt seine Kleider, als er annahm, dass Josef von einem wilden Tier gefressen worden war. Also sein Sohn ist gestorben, so vermutet er. Und das bricht ihm das Herz und das aus Trauer zerreißt er die Kleider. Wir sehen, jemand ist gestorben oder vermeintlich gestorben. Er ist ja nicht gestorben, aber er dachte, er ist gestorben. Zerreißt er die Kleider aus Trauer. Oder Hiob zerreißt seine Kleider, als er die Hiobsbotschaft hört, seine Kinder sind gestorben. Auch da wieder. Er zerreißt die Kleider. Das kommt ganz oft in der Bibel vor. Und zerreißt die Kleider aus Trauer. Es ist etwas gestorben. Josua und Kaleb merken, hier ist etwas gestorben. Nur die Frage, was ist gestorben? Was ist gestorben? Das Vertrauen auf Gott. Auf Gottes guten Weg. Auf das, dass er, der Herr, es gut meint. Das ist gestorben. Es ist gestorben, dass er, der Herr, mit dem Volk ist. Dass er das Volk weiter ins gelobte Land reinführen will. Das ist gestorben. Es ist gestorben, dass er einen guten Plan hat. Dass er seine Verheißungen erfüllen wird. All das ist tot. Und Josua und Kaleb sind so erschüttert und voll Trauer, dass der Glaube gestorben ist, dass sie ihre Kleider zerreißen. Für mich ist das eine ganz große Herausforderung. Wie reagiere ich doch oft, wenn ich höre, dass jemand seinen Glauben verliert? Dass jemand mit dem Glauben Schiffbruch erleidet oder wie man es nennen möchte. Dass er seinen Glauben verloren hat. Wie reagiere ich dann eigentlich? Zerreiße ich auch meine Kleider? Manchmal nehme ich es einfach so zur Kenntnis. Ah ja, okay, der auch nicht mehr. Schade. Man schließt ihn vielleicht oder sie nochmal ins Gebet ein und wenn man ein bisschen es ernst meint, dann nächste Woche nochmal. Und oftmals war es das dann schon. Wenn es dann so ganz eng ist, dann die Verwandtschaft vielleicht, die Familie oder ein guter Freund oder so, dann vielleicht auch länger. Und das ist gut, natürlich, aber ist es wirklich diese Trauer, die ein Josua und ein Kaleb empfunden haben, als sie gesehen haben, das Volk verliert den Glauben. Der Glaube ist gestorben in dem Volk. Ich habe es oftmals nicht. Ich frage mich, warum ich so reagiere. Warum? Mich beschäftigt es, wenn in der Ukraine Menschen sterben und uns beschäftigt es. Und wir tun alles Mögliche und alle paar Tage kriege ich vom Bund irgendeine E-Mail geschickt. Hier ist wieder irgendwas, schaut euch das an und da ist wieder was und da ist wieder was. Und uns berührt das sehr. Und das ist gut, dass uns das berührt, natürlich. Aber wenn Menschen vor Ort, hier in Schönbach, oder da, wo ihr wohnt, am Glauben straucheln, ihren Glauben verlieren, geht es dann nicht schnell an uns vorüber? Müsste es nicht eigentlich genauso sein, dass wir uns da genauso dran setzen, wie wir uns für was anderes dran setzen? Ist uns das bewusst, was es heißt, den Glauben zu verlieren? Mir ist es oftmals nicht bewusst. Mir ist das eine große Herausforderung. Dieses Beispiel, was Josua und Kaleb hier in der Bibel gegeben haben und eigentlich mir gegeben haben und vielleicht euch auch gegeben haben. Empört euch bloß nicht gegen Jahwe, heißt es, oder gegen den Herrn, ich habe mal Jahwe aufgeschrieben, empört euch bloß nicht gegen Jahwe. Und zweimal heißt es dann, und fürchtet, also sagen die Josua und Kaleb, fürchtet euch nicht in das Land zu gehen. Fürchtet euch nicht vor den Menschen. Fürchtet euch nicht vor dem. Ja? Furcht, Furcht, Furcht. Ich habe es die letzten zwei Predigten ja auch schon immer wieder gesagt. Diese Furcht ist immer die Wurzel des Unglaubens. Immer wieder. Ein gläubiger Mensch, der vertrauensvoll nach vorne schaut, der geht nicht gefürchtet durch die Welt. Sind wie siamesische Zwillinge, habe ich das letzte Mal gesagt, die eigentlich untrennbar zusammengehören, Furcht und Unglaube. Fürchtet euch doch nicht, fürchtet euch nicht. Und ein letztes da noch, einen kurzen Blick auf die Reaktion des Volkes. Aber die ganze Gemeinde sagte, man solle sie steinigen. Ganze Gemeinde sagte, man solle sie steinigen. Brandgefährlich alles. Zweierlei haben die Kundschafter gesagt. Einmal haben sie gesagt, das Land ist wunderbar. Das ist die Sicht des Glaubens, die Sicht Gottes. Und wenn ihr nochmal nachlest, ist es wirklich so, es wird ganz kurz gesagt und dann wird breit, breit ausgeholt. Das Land aber ist es nicht einzunehmen. Das ist die menschliche Sicht. Das ist die Sicht der Vernunft. Das ist die Sicht, ja, was ich vor Augen sehe. Und oftmals widerstreitet das. Was tut das Volk? Gehört haben sie beide Nachrichten. Die Nachricht, ein wunderbares Land, es stimmt wirklich, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Naja, bildlich gesprochen natürlich. Ich will einfach sagen, ein fruchtbares, gutes Land, ein ganz, ganz tolles, gesegnetes, wunderschönes Land, das hören sie. Und sie hören das andere. Ja, es sind große Städte, toll befestigt und es sind Kriegsleute und es sind die Völker der Jebusiter und der Kanaaniter und der Amalekiter und das sind verschiedene Völker, da lebt er, da lebt er. Das hören sie auch. Auch das ist richtig, die menschliche Sicht. Beides ist richtig, beides hören sie. Aber an der zweiten Nachricht, an dem zweiten, was sie hören, da bleiben sie hängen. Nicht an dem ersten. Für mich auch wieder so eine Frage, wo bleibe ich eigentlich hängen, wenn ich etwas höre? Die Nachricht A und die Nachricht B, die sich beide widersprechen. Wo bleibe ich hängen? An der Nachricht, die Gott mir sagt? Oder bleibe ich an der Nachricht, die ich mit den Augen sehe und die eigentlich mit dem Unglauben zu tun hat? Wo ist mein Fokus drauf gerichtet? Wenn wir nicht hören und vertrauen dem, was Gott sagt, angefangen in der Schöpfung und dann über das Alte und Neue Testament, werden wir auch in die Fußstapfen des Volkes Israel treten, wenn wir das nicht wirklich hören. Zuerst kommt das Hören, ist gar nicht so einfach. Hören ist gar nicht einfach, denn es braucht Zeit zu hören. Denn man muss sich einfach mal zurücknehmen. Man muss mal sein Plappermaul mal zuschließen und seine Gedanken mal auf den anderen konzentrieren, auf das andere konzentrieren, nicht auf sich selber, nicht auf seine eigene Sicht, sondern auf die andere Sicht. Es ist so schwierig, überhaupt mal ins Gespräch zu... Wir peitschen ja nur noch auf uns ein und hören gar nicht mehr richtig hin. Überall merkt man das ja. Und dann, wenn man gehört hat, kommt das Vertrauen auf das Gehörte. Und auch, wenn es in Kopf und Herz, wenn Kopf und Herz herausgefordert sind und es gar nicht so einfach ist, auch wenn es eigentlich nicht so richtig einsichtig ist oder einleuchtend ist, auch wenn es vielleicht unvernünftig klingt, trotzdem zu sagen, okay, ich glaube das jetzt, ich will darauf bauen, auf das, was Gott mir verheißen hat. Das Volk will die beiden Kundschafter steinigen. Kurz vorher hat das Volk, ich habe es ja gesagt, das gute Gesetz Gottes bekommen. Und da ist ganz klar gesagt, du sollst nicht töten. Sie haben das nicht verinnerlicht. Sie wollen sie steinigen, weil sie Gott vertrauen. Was ist das denn? Das ist ja schlimmer wie, weiß ich auch nicht. Wenn einer Gott vertraut, ja, wenn du Gott vertraust und dann kommt da einer zu dir, was, du glaubst an Gott? Nee, dann jetzt mal raus hier aus der Gemeinschaft. Und nicht nur raus, dann am besten noch hier den Fuß zu stellen. Komische Sache. Furcht und Unglaube sind immer die Eltern der Sünde. Aber es hat auch, das Ganze hat noch eine prophetische Dimension. Denn es ist ein Vorläufer auf Jesus hin, dem mehrfach die Steinigung angedroht worden ist. Und Jesu Nachfolge ist auch nie ein einfacher Weg. Als Christ zu leben ist nie einfach. Jesus hat seinen Jüngern gesagt und Paulus hat den Gemeinden gesagt, nein, es ist nicht einfach. Es ist nicht so ein einfach so da durchlaufen. So ist das nicht. Wer den leichten Weg sucht, muss immer aufpassen, dass er den richtigen Weg nicht verpasst. Josua und Kaleb, eventuell auch Mose und Aaron, sie entkamen. Das kommt dann das nächste Mal dran. Jesus wurde gekreuzigt. Er entkam nicht. Aber deswegen war der Weg, den Jesus gewählt hat ans Kreuz, war nicht falsch. Es war der richtige Weg. Der einzig richtige Weg. Und ich denke, das ist jetzt hier eine ganz gute Überleitung dann auch gleich zum Abendmahl, wenn wir diesen prophetischen Blick nochmal sehen auf Jesus hin. Es ist der richtige Weg ans Kreuz. Amen.